Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind gar nicht so viele, etwas mehr als 120, und trotzdem ist die Sorge da und auch groß. Es geht um deutsche Bundeswehrsoldaten. Mehr als 120 sind es bisher gewesen im Irak. Sie haben dort Sicherheitskräfte ausgebildet im Kampf gegen den IS. Doch wegen der Krise zwischen den USA und dem Iran ist ungefähr ein Viertel der Soldaten in dieser Woche verlegt worden nach Jordanien und Kuwait. Heute sind Abgeordnete im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss informiert worden über die Lage der Soldaten im Irak, und zwar von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas. Aktuelle Infos dazu bekommt ihr jetzt von Markus Pindur, unser Korrespondent in Berlin. Markus, wie gefährlich ist die Lage denn für die Soldaten im Moment im Irak?
Also zu dieser Aussage kann man eigentlich immer nur annäherungsweise Lagebeschreibungen treffen. Aber nach der gestrigen Ansprache von US-Präsident Trump, der ja eher einen deeskalierenden Ton genutzt hat, und auch nach zum Beispiel der heutigen Ansage des irakischen Schiitenführers Muqtada al-Sadr an seine Milizen, sie sollten sich bitte mit Überfällen zurückhalten, hat sich die Lage zunächst einmal, man muss das mit aller Vorsicht sagen, aber zunächst einmal wieder entspannt. Auch der Iran hat ja in der Eskalation mit den Raketenangriffen auch noch ein Zeichen der Deeskalation versteckt, indem er eben eine Vorwarnung herausgab und es auch keine amerikanischen Opfer gegeben hat. Viele vermuten dabei, dass es sich da um Absicht handelte und dass das auch ein Signal sein sollte.
Die Grünen im Bundestag und auch die AfD haben ja einen kompletten Abzug gefordert aller deutschen Soldaten aus dem Irak. Steht das eigentlich tatsächlich zur Debatte?
Das steht zur Debatte im Rahmen der parlamentarischen Auseinandersetzung, aber die Bundesregierung möchte gerne diese Mission zur Stabilisierung des Irak weiterführen. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nach der heutigen außerordentlichen Sitzung des Verteidigungsausschusses jedenfalls bekräftigt, dass Deutschland an dieser Mission weiterwirken würde und auch es im deutschen Interesse wäre, das zu tun, unter anderem mit Blick auf die Migrationsströme. Aber das ist auch nicht alles ganz vollständig in unserer Hand oder in der Hand der Anti-IS-Koalition. Da muss zunächst einmal die irakische Regierung entscheiden. Das Parlament hat ja in einer ersten Reaktion den Rauswurf der ausländischen Truppen beschlossen. Aber das muss A, der Ministerpräsident des Irak entscheiden. Und B, könnte sich auch im Irak nach der ersten Gefühlsaufwallung, nach der gezielten Tötung, auch die Einsicht durchsetzen, dass die Bekämpfung des IS auch weiter eben die Anwesenheit der NATO und ihrer Verbündeten in dieser Anti-IS-Koalition erfordert.
Du hast eben schon die Pressekonferenz von Donald Trump von gestern angesprochen. Da hat er ja auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China aufgefordert, gemeinsam mit den USA an einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zu arbeiten. Ist das eine realistische Option?
Ich glaube, man muss andersherum anfangen. Es war von vornherein unrealistisch, dass dieser Atomdeal ohne die USA Bestand haben würde. Also nachdem Donald Trump das gekündigt hat, was viele ja für unklug hielten und die Europäer besonders, haben die Europäer zwar daran festgehalten, aber es hat sich gezeigt, dass das zwecklos ist. Zum einen, weil die USA neue Sanktionen gegen den Iran eingeführt haben. Zum anderen, weil diese Tauschagentur, die man mit dem Iran vereinbart hatte, um die Sanktionen der USA zu umgehen, nicht richtig funktionierte. Und zum Dritten auch, weil der Iran auch absolut kein Zeichen des Entgegenkommens gesetzt hat, weil die Einmischungen in den Nachbarländern immer noch eklatant sind. Wir müssen nur mal nach Syrien schauen, wo der Iran eine sehr unheilvolle Rolle spielt. Auch im Irak ist das der Fall. Also ich glaube, so paradox es klingt, diese gegenseitigen Militärschläge mit der Einsicht, man möge es jetzt ruhen lassen, könnten eventuell die Tür geöffnet haben für neue Verhandlungen. Das wird die Zukunft erst zeigen. Da wird der Iran tatsächlich auch gefordert sein. Und da sind aber auch dann die Europäer gefordert, die dem Ganzen bisher nur macht- und tatenlos zugeschaut haben. Die müssen nämlich jetzt hingehen und eine Strategie entwickeln und sich überlegen, wie sie das unterstützen können, dass es zu neuen Verhandlungen kommt.
Trotzdem bleibt ja der Eindruck, mit den USA ist es schwierig, aber ohne die USA auch. Welche Möglichkeiten hat die EU denn überhaupt, auf den Iran einzuwirken?
Die Möglichkeiten der EU in dieser Region sind sehr, sehr begrenzt. Die USA sind der wichtigste Spieler. Es gibt noch ein paar andere. Saudi-Arabien, Russland ist ein Spieler. Aber die EU hat dort wenig Einflussmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, die sie haben, die liegen eigentlich nur in der Kooperation mit den USA. Da wird sich mancher die Nase zuhalten müssen, auf Trump zuzugehen und mit ihm etwas Kooperationsmäßiges zu vereinbaren. Aber mit den USA ist es schwierig. Ich sage, würde da anfügen, ohne die USA ist es unmöglich. Und die Verhandlungen, die ja zu diesem Atomdeal geführt haben, damals noch unter einem Präsident Obama, die haben gezeigt, wenn die USA und die Europäer an einem Strick ziehen, dann geht etwas. Und die Mullah-Führung in Teheran hat auch gezeigt, dass sie nur auf massiven Druck reagiert. Ein gespaltener Westen ist immer nur im Interesse seiner Feinde. Die großen drei EU-Staaten, Großbritannien, noch Frankreich und Deutschland, könnten einen Vorschlag machen, in dem vielleicht die USA den Sanktionsdruck auf Iran etwas verringern, die EU wieder in die Sanktionen einsteigt und das gekoppelt wird an ein neues Verhandlungsangebot, das diesmal eine längere Tragweite haben müsste und auch eine größere politische Bandbreite umfassen müsste. Zum Beispiel auch dieses unselige Engagement des Iran in den Nachbarländern militärisch.
Deutschlandfunk Nova. Update.